Als Sohn kann man seiner Mutter gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck bringen, am Muttertag und natürlich auch bei anderen Gelegenheiten. Aber man weiß nicht so richtig, wie sich das anfühlt, ein Mutterherz zu haben. Ja, in mir schlägt dann doch eher das Vaterherz. Und aus diesem Grund habe ich heute Antje, meine Frau, mitgebracht. Und das finde ich immer schön, wenn ich mit meiner Frau unterwegs sein kann, gemeinsam. Und wir haben uns das so gedacht, dass ich ihr heute im Wesentlichen so ein paar Fragen stellen möchte. Ich bin praktisch hier so derjenige, der interviewt. Gelegentlich werde ich mich dann auch noch ein bisschen mit einschalten. Aber eigentlich möchte ich meiner Frau Fragen stellen. Und die erste Frage lautet davon: Was bedeutet Mutterherz für dich?
Wenn ich von Mutterherz rede und an mich denke und an mein Mutterherz, dann fällt mir sofort ein, Herz hat etwas mit Pulsieren zu tun. Und so ist es auch in mir. Mein Mutterherz pulsiert und das hat Auswirkungen auf das, ja, was meine Kinder erleben oder erlebt haben. Mutterherz bedeutet für mich Leidenschaft, Mutterherz bedeutet Engagement. Und im Mutterherz, in meinem Mutterherz, war total viel Liebe drin. Liebe, bedingungslose Liebe für meine Kinder. Und ich habe ein Zitat, das möchte ich gerne vortragen, es ist mir begegnet. Das drückt es auch nochmal aus. Mir wurde klar, dass dieser winzige Mensch von mir abhängig ist und ich aus dieser Nummer nicht mehr rauskomme. Ab diesem Moment, wo der winzige Mensch da ist, schon in mir drin ist, schlägt mein Mutterherz für diesen winzigen Menschen. Heute sind unsere Kinder erwachsen, sind zum großen Teil aus dem Hause raus. Und der Impuls, der vom Herzschlag von mir ausging, vom Mutterherz, hat sich verändert. Zumindest der Einfluss. Ja, das ist aber auch normal.
Nun ist ja Mutterherz kein biblischer Begriff. Also gibt es zwar so Formulierungen wie eine stillende Mutter, ja, 1. Thessalonischer Brief zum Beispiel. Aber würdest du sagen, es gibt so einen Bibeltext, der dieses Mutterherz beschreibt?
Ja, ich habe einen Bibeltext, den ich ganz, ganz sehr mag. Allerdings muss ich da auch dazu sagen, dass dieser Text zuerst dem Volk Israel gesagt wurde von Gott und wo er beschrieben wird. Aber ich habe ihn irgendwie verinnerlicht und er passt auch zu mir. Und vielleicht sitzt die eine oder andere Mutter da, die sagt, das kann ich total nachvollziehen, ich fühle mich da angesprochen. Das ist ein Text aus 5. Mose 32, Vers 11. Da steht: Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da und breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ja, für mich bedeutet das natürlich als Voraussetzung, wenn ich diesen Text für mich anwenden mag, dass ich zuerst ein Nest baue mit meinem Mann zusammen und da drin in dem Nest die Jungen großziehen kann. Dieser Text bedeutet für mich, dass ich Freiraum habe. Freiraum für Zeit. Zeit zu nehmen für meine Kinder im Nest. Für das Kindeswohl sozusagen. Wärme, Sicherheit, Geborgenheit, all diese Dinge gehören dazu. Und Wikipedia schreibt, dass das bei den Adlern folgendermaßen ist: Das Männchen geht auf die Jagd und beschafft für die ganze Familie die Nahrung. Später, wenn die Jungvögel nicht mehr gewärmt werden müssen, geht auch das Weibchen mit zur Jagd. Für mich bedeutet es, wenn ich so eine Sehnsucht habe, wie so ein Adler, wie so eine Adlermutter zu sein, auch als dritter Punkt, dass ich die Kinder begleite beim Flüggewerden. Und das ist hier drinne in dem Text, ja, klingt das ganz schön brutal, ja, dass ein Adler unter Umständen die Jungen aus dem Nest schmeißt, damit sie anfangen lernen zu fliegen. Ich bin dafür verantwortlich, mit Unterstützung von meinem Mann, vom Vater der Kinder, dass ich Voraussetzungen dafür schaffe, dass meine Kinder selbstständig werden. dass sie das Nest verlassen dürfen, dass sie, also ich sie loslasse auch, dass sie fliegen lernen, selbstständig werden und jagen lernen, also sich selbst versorgen können. Und wir hatten Kinder, das waren Nesthocker, die sind gerne zu Hause geblieben. Und
also nicht alle.
Nicht alle. Wir hatten, und die muss man aus dem Nest rauswerfen. Ja? Die muss man dazu drängen, dass sie selbstständig werden. Und wir hatten auch Nestflüchter. Also wir hatten so beides.
Ich meine, die spannende Frage ist natürlich, wie läuft das dann bei einem 30-jährigen Adlerjungen im Nest? Ja? Was macht man dann? Ja? Und ich habe außerdem noch so gedacht, sehr interessante Formulierung, Adlermutter sozusagen, ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal jemals hier gefallen ist, Helikoptermutter kennt man, ja, aber Adlermutter weniger, aber ich denke, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Bild. Vielleicht darf ich mal an der Stelle kurz so auch mal meine Perspektive auf so manche Mutter schildern, ja, wie ich Mütter auch wahrnehme. Ja, wir haben ja heute nicht Schwiegermuttertag, sondern Muttertag, aber Schwiegermütter werden ja dann auch viele und interessanterweise feiert man das nicht. Ja. Ich habe eine sehr tolle Schwiegermutter auch. Da kommt die Aufnahme hier ins Internet, glaube ich sogar. Ich habe den Eindruck, dass sich manche Mütter unglaublich schwer tun, ihre erwachsenen Kinder loszulassen. Manchen Vätern fällt es auch schwer, ja, aber meine subjektive Wahrnehmung ist, bei Müttern dann noch mal stärker. Und manchmal ist es auch so, ja, mit bestem Wissen und Gewissen, mit ganz viel Liebe, die sie haben, ist es dann doch am Ende nicht hilfreich an manchen Punkten, weil sie immer wieder diesen Reflex haben, ich muss ja meine Kinder festhalten. Und natürlich hat das auch alles Gründe, ja, und ich glaube, die Gründe hängen wesentlich mit der ganzen Entwicklung zusammen, wenn man sich mal überlegt, jetzt kommt das Kind aus dem eigenen Bauch heraus, ja, Geburt, Bindungshormon, Oxytocin ausgeschüttet, ohne Ende, ja, also Hirschhausen vergleicht das mal interessanterweise und völlig zu Recht mit einem Nierenstein, der auf einem ganz ähnlichen Weg auch zur Welt kommt sozusagen. Auch eine physiologische Wehe, die Mediziner unter uns werden das wissen, also ganz ähnlicher Prozess, aber kein Patient dieser Welt sagt nach der Geburt des Nierensteines, ach du kleiner Süßer, ja, und es hängt damit zusammen, dass hier das Oxytocin fehlt. Weil ehrlicherweise muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie euch das ging als Mütter. Ich als Vater habe mir gedacht, als die Kleinen eben gerade zur Welt kamen, naja, die sehen auch noch ein bisschen verschrumpelt aus. Ja, ist so. Die Mutter sieht das irgendwie gar nicht, ja, und sagt, ach, das schönste Kind der Welt, was es ja dann auch wird. Ja. Und es hängt mit dem Oxytocin zusammen. Und dieses Bindungshormon und dann natürlich die vielen Stationen über die nächsten Jahre hinweg. Wir haben das vorhin in dem sehr schön arrangierten Lied auch gehört mit den unzähligen Pflastern auf aufgeschlagenen Knien, ja, und der erste Schulweg, dann das Studium, die Ausbildung, was weiß ich, und dann endlich steht doch die Schwiegertochter im Raum. Wird die denn jetzt die Klöße auch genauso zubereiten wie ich? Das sind jetzt die weltbewegenden Fragen, ja. Und ich habe, um das mal doch ein bisschen dann biblisch auszubalancieren, ich habe den Eindruck, wir Eltern, und da schließe ich mich natürlich als Vater genauso mit ein, wir haben die Aufgabe, unsere Kinder weise loszulassen. Ja, Weisheit im Sinne des Alten Testamentes zur richtigen Zeit, das Richtige tun. Und da führt der Weg eigentlich zwischen zwei Polen oder zwischen zwei Felsen, möchte ich mal sagen, zwei wesentlichen biblischen Aussagen durch. Auf der einen Seite lesen wir in der Schöpfungsordnung 1. Mose 2,24, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt. Die Frau muss es genauso tun. Ja? Also Verlassen der Eltern als Voraussetzung für die Bindung zu einer neuen Person, nämlich in der Ehe. Und auf der anderen Seite dann, ja, 10 Gebote, du sollst Vater und Mutter ehren. Das sind jetzt erstmal Aussagen, die eher die Kinder betreffen, aber wir als Eltern haben natürlich die Aufgabe, unseren Kindern auch die Voraussetzung dazu zu geben, dass sie das auch können. Auf der einen Seite ihre Eltern ehren zu können nach wie vor, das bleibt eine wichtige Aufgabe für sie. Und auf der anderen Seite dieses Loslassen können von beiden Seiten. Und zwischen diesen beiden Punkten führt der schmale Grat hindurch, auf den es biblisch gesehen ankommt. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder erwachsene Menschen werden und sind, die im Leben stehen, die beziehungsfähig sind und die ihre Eltern, wie gesagt, verlassen können im positiven Sinne, aber sie trotzdem ehren können. Ich würde dich gern fragen, Antje, was war denn für dich als Mutter am schwersten?
Als wir das vorbereitet haben, diese Predigt für heute, warst du auch sehr erstaunt, dass das relativ schnell von mir kam, die Antwort darauf. Am schwersten war für mich, wenn ich mich vor den Eltern, vor Lehrern oder vor Menschen meines Umfeldes rechtfertigen musste, warum denn ich im Nest sitze und die Jungen wärme. Nochmal vom Bild des Adlers gesprochen, ja. Also warum ich nicht berufstätig, außer Haus berufstätig bin. Es waren für mich schon schwere Momente gewesen. Und ehrlich gesagt, mein Mutterherz schlug auch dafür. Es war ja nicht so, dass ich das gemacht habe, nur weil Markus gesagt hat, so, du bleibst zu Hause und du kümmerst dich um die Kinder, sondern es ist auch mein innerster Wunsch gewesen, dass wir das so machen können, ja, dass ich den Freiraum dafür habe. Aber es ist eben nicht das, was die Gesellschaft von mir als Mutter erwartet. Die Gesellschaft tickt total anders. In der Gesellschaft ist es doch meine Aufgabe als Mutter, berufstätig zu sein, also auch für ein Einkommen zu sorgen, die Kinder zu haben, den Haushalt zu führen, eine gute Ehe zu führen, die Kinder wohl erzogen zu präsentieren, im Ehrenamt noch aktiv zu sein. Also die Liste lässt sich ja fortsetzen, was die Gesellschaft an mich heranträgt, was ich alles zu tun habe und sein soll. Und das zieht und zerrt an mir und am Ende zerreißt es mich, bildlich gesprochen, förmlich, und ich bin unglücklich, total unglücklich mit meiner Situation. Und deswegen fand ich es schön, dass ich die Zeit dafür nutzen durfte, zu Hause zu sein, aber gleichzeitig hat es mich manchmal ganz schön fertig gemacht. Und der zweite Punkt ist halt, dann versöhnt zu leben und es auch vorzuleben. Ich bin gerne Mutter, ich bin auch gerne zu Hause, ist eine wichtige Aufgabe, und oder für eine gewisse Zeit zu Hause, sagen wir es mal so, ne? Die Adlermutter war ja auch nur für eine gewisse Zeit für die Wärme im Nest zuständig. Ja, das war manchmal sehr herausfordernd gewesen.
Und warum war dir dann das Zuhause-Sein trotzdem so wichtig, obwohl es so schwer war?
Ich habe es schon angedeutet. Markus und ich, wir haben das gemeinsam entschieden. Sicherlich hat unserer beider Prägung eine Rolle gespielt. Das spielt in vielen Dingen eine Rolle, ja, das, was wir erlebt haben. Aber wir haben es natürlich reflektiert und haben gesagt, es ist wichtig. Der Markus hatte eine Aufgabe, einen Dienst gehabt, wo er vor allem abends weg war oder an den Wochenenden weg war, in den Ferienzeiten unterwegs war. Und es war nicht so geregelt, ja, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und er ist sonst da, sondern es war total durcheinander die ganze Woche. Und haben wir gesagt, wir brauchen eine stabile Größe in der Familie. Und das durfte ich sein. Markus hat mich freigestellt dafür, dass ich zu Hause sein durfte, verlässlich sein durfte, ja, für die Kinder. Wenn alle Stränge reißen, wenn die Gesellschaft von den Kindern noch so sehr Leistung abfordert, wenn es turbulent ist um die Kinder herum, die Mama ist da, die Mama ist zu Hause, sie sorgt für Stabilität.
Wir haben ja hier vorne was mitgebracht, ein Wagenrad, wie unschwer zu erkennen ist, haben also ein befreundetes Ehepaar, was die Landwirtschaft haben, extra von ihrem Wagen abmontiert, und wir haben es mit aus Sachsen geschleift, ganz schön schwer, so ein Ding. Und es hat jetzt natürlich seinen Sinn. Ja? Also es gibt hier die Narbe im Zentrum des Ganzen, um das sich hier alles dreht, die Speichen, die das alles zusammenhalten, und dann der Kranz außen herum mit diesem Reif aus Stahl. Was würdest du sagen, was steht so ganz im Zentrum dieses Rades, im Bild gesprochen?
Die meisten werden es vermuten, im Zentrum steht für mich das Mutterherz. Das Mutterherz, das ist so gefüllt mit Liebe. Und von diesem Zentrum aus, von diesem Fundament aus, was es auch ist, geht diese Mutterliebe durch die Speichen hindurch sozusagen an den Radreifen, an den Radkranz. Interessanterweise ist die Mutter auch die erste große Liebe der Kinder, egal ob Junge oder Mädchen. Markus sagte vorhin, ja, dass durch Stillen Hormone ausgeschüttet werden, die eine ganz enge Bindung bewirken. Ich habe die Kinder im Bauch gehabt. Eine engere Bindung gibt es nicht. Der Markus kann vielleicht die ein oder andere Aufgabe übernehmen, die auch eine Mutter übernehmen kann. Aber ein Kind im Mutterleib austragen bis zur Geburt, das kann ein Mann nicht. Und ein Mann kann auch ein Kind nicht stillen, der Vater. Ja, das ist meine Aufgabe. Und Mutterliebe im Zentrum bedeutet für mich auch Voraussetzungen schaffen für Vertrauen, Geborgenheit und Verbundenheit.
Und was sind dann aus deiner Sicht so die Speichen des Rades?
Ja, ich habe es gerade gesagt, durch die Speichen fließt die Mutterliebe und die Speichen selber sind für mich, ich mache es vielleicht an einem Beispiel schon mal fest, Kompetenztraining für die Kinder. Kompetenztraining ist nicht nur das Sauberkeitstraining, ja, das Töpfchen und auf die Toilette gehen lernen, auch nicht nur das Schnürsenkel binden oder dass man nur bei Grün über die Ampel geht, ja, das gehört alles zu Lebenskompetenzen mit dazu. Ich mache es noch praktischer. Bei uns war das zum Beispiel, dass wir für die Kinder To-Do-Listen erstellt haben zu Anfang. Später haben die das dann auch selber gemacht und wir ihnen geholfen haben, ihr Leben zu planen ein Stück oder zu koordinieren. Zimmer aufräumen, das war total, blöde To-Do-Liste. Ne? Ordnung halten gehört aber zum Leben dazu und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist ein Sprichwort, trifft total zu. Im Grundschulalter haben unsere Kinder alle, ob Junge oder Mädchen, haben gelernt zu bügeln. Und ich weiß noch, dass ich mich auch einmal entschuldigen musste bei der Grundschullehrerin, warum unsere Kinder nicht immer exakt ordentlich gebügelte T-Shirts oder Hosen anhatten. Das haben sie halt selber gemacht. Ich habe es beaufsichtigt, sie angelernt. Aber wenn sie am Ende sagen, ich will nicht bügeln, ich brauche das nicht, ich gehe auch mit einem Knitter in der Hose dahin, dann habe ich das auch ein ganzes Stück respektiert und habe das der Lehrerin erklärt. Aber sie haben es gelernt und sie haben kochen gelernt und das war eine Aufgabe, die war nicht leicht. Wir haben samstags oft dafür verwendet, den Vormittag mit Zeit, sie durften sich was aussuchen, ich habe sie begleitet. Und wenn was schief ging, habe ich meine Arme ausgebreitet sozusagen, dass sie aufgefangen werden und wir trotzdem noch irgendwie ein gutes Essen hatten als ganze Familie. Also Kinder fit machen fürs Leben, da zählt noch mehr rein als das, was ich gesagt habe, da fehlt aber heute die Zeit dafür. Auch in Beziehungen, wie man Beziehungen lebt, ja, die Kinder fit zu machen, vorzuleben, auch das gehört mit da rein.
Eine andere Speiche, also wir werden keinesfalls heute alle Speichen vorstellen, da reicht die Zeit nicht, aber eine andere, neben den Lebenskompetenzen sozusagen, wären Werte, ja, ein großes Thema aus unserer Sicht, also Werte, die wir als Eltern vorleben, bewusst machen, indem wir sie leben, also Ehrlichkeit, sich entschuldigen, wenn irgendwas daneben gegangen ist, dass wir vergeben, Hilfsbereitschaft, Höflichkeiten wie Bitte und Danke zu sagen. Ja, aber wir haben auch gemerkt, das allein scheint nicht zu reichen, sondern wir müssen irgendwie auch kreativ Werte vermitteln in unserer Familie und da in der Rückschau glauben wir, dass der sogenannte Familienrat für uns was ganz Wichtiges war. Also das heißt, wir hatten immer mal wieder so den Eindruck, und ich muss wirklich sagen, das war Antje, die hier da drauf geschaut hat, das war nicht ich, sondern sie hatte da irgendwie Gefühl dafür, das ist jetzt mal wieder dran in der Situation.
Mein Mutterherz.
Das Mutterherz hat zugeschlagen sozusagen, im positiven Sinne, Familienrat zu halten. Und das hieß dann so, wir haben ein schönes Essen gemacht, das war angenehme Atmosphäre. Und die Kinder durften jetzt mal im Wesentlichen zwei Dinge äußern. Erstens, das schätze ich an dir, und da waren die anderen Geschwister vorwiegend gemeint, auch wir als Eltern natürlich. Und das wünsche ich mir von dir. Dann als zweite Fragestellung, und dann sind so Collagen daraus entstanden, die dann lange, lange Zeit irgendwo in der Küche hingen und wo dann so Sachen drauf standen wie nicht immer gleich meckern, ja, loben, bitte Ich-Botschaften verwenden, ich empfinde das so, ja, dass man den anderen nicht verletzt, sondern nur seine eigene Befindlichkeit mal ausdrückt.
War auch lustig mit den Ich-Botschaften, ne? Was das verinnerlicht
war. Was da so lustig?
Ja, ich finde dich doof.
Ist ja auch
eine Ich-Botschaft. Ist eine Ich-Botschaft, ja. Aber die wollten wir leider nicht so hören. Und das zu verändern, das war...
Und wir haben den Eindruck, dass sich das irgendwie eingeprägt hat. Wir haben ja so einen Familienchat, Crazy Family heißt das bei uns. Und also die Kinder sind ja schon erwachsen. Und irgendwie, also wenn so was ansteht, wenn die Kinder den Eindruck haben, ich habe ein Anliegen an meine Geschwister, dann bringen die das rein, haben den gleichen Stil irgendwie, wie sie die Dinge anpacken, das sagen. Und ich meine, das war was sehr, sehr Wesentliches. Und das ist irgendwie das Mutterherz, was da ganz stark dahinter steht. Ein anderes Thema wäre auch, dass wir, vielleicht schwer beizubringen den Kindern, aber es ist für uns trotzdem eine ganz wichtige Speiche in dem Ganzen als christliche Familie, nämlich Vertrauen in Gott zu wecken, lernen können. Was fällt dir denn da so ein, wo das mal der Fall war?
Also ich denke, dass das in ganz vielen Familien so ist. Ja? Da gehört natürlich zuerst die Familienandacht dazu. Man kann nur in jemand ein Vertrauen wecken, wenn man auch denjenigen ein Stückchen kennenlernt. Die ganz normalen Kinderbibelgeschichten, sage ich mal, ja, Zeit dafür nehmen, das Vorlesen. Wir hatten so Familienandachten und dann auch Familiengebetszeit oder manchmal auch mit den Kindern persönlich, ja, dass wir ihnen gelernt haben, wie betet, wie redet man mit Gott, was sagt man ihm? Sind das nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstriche, vorgefertigte Gebete oder sind das Gebete, wo man auch von sich selber was Gott sagt? Ja, was, das fand ich heute toll, vielen Dank Gott. Ja, oder wo man auch bittet, davor habe ich Angst. Also, dass man mit ihnen diese Schritte geht. Und es gehört dazu, dass wir auch Glaubenserfahrungen machen. Und da waren wir, eigentlich sollen wir ja als Eltern Vorbild sein für die Kinder, aber an manchen Stellen wurden unsere Kinder für uns Vorbild, was es heißt, Gott zu vertrauen. Wir hatten, als der Markus mit seinem Masterstudium beschäftigt war, es ist einmal wirklich dazu gekommen, dass wir nur noch 24 Euro hatten. Und für die 24 Euro kommt man als Familie, wenn man sehr knapp kalkuliert oder sehr erfinderisch und kreativ noch dazu ist, kommt man so eine Woche hin. Ja, da gibt es aber nichts Besonderes. Und es kündigte sich am Wochenende für ein ganzes Wochenende Besuch an. Und das war für mich eigentlich so mehr oder weniger die Katastrophe, weil ich möchte ja auch gerne Gastgeberin sein und auch irgendwie das angenehm machen. Und irgendwie hat es unser Ältester mitbekommen, da war er 12 oder 13 Jahre, und dann sagte er, Mama, na, da musst du mal beten. Ja, Gott wird da schon versorgen, so in die Richtung. Und ich dachte, oh, wenn er wüsste. Ja, da kommt also die Lebenserfahrung mit dazu. Und ich habe, um der Kinder willen, haben wir auch darum gebetet. Und ich habe aber immer noch leise in Nachgebet gesprochen, Herr, bitte enttäusche sie nicht. Und dann kam der Besuch, ich hatte nicht mehr als 24 Euro und der Besuch hat nichts davon gewusst, aber der Besuch brachte eine Kiste mit mit Dingen in der Kiste, die wir uns, weiß ich nicht, wie viele Wochen schon nicht mehr geleistet hatten, Ananas, frische Ananas, ganz normale Sachen, die man so essen kann, keine Ahnung, eigentlich ist es beschämend gewesen, aber wir waren so dankbar und die Blicke der Kinder, ja, siehst du, ja, Mama, ja, Gott hat Gebet erhört und ja, so, ja. Also das war so schon sehr, wo ich gedacht habe, oh, die haben mehr Vertrauen in Gott, als ich es hatte. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass sie die Glaubenserfahrung machen konnten. Gott erhört auch Gebet.
Das war ungefähr in der gleichen Zeit, wo wir auch eine interessante Situation erlebt haben, die uns zu denken gegeben hat von unseren Kindern. Also ich war ja noch angestellt im Wiedenest und wir hatten eine richtige fette Finanzkrise im Werk. Also Jochen wird das, denke ich, wissen als damaliger Vorsitzender, dass wir da auch schwere Phasen hatten. Muss so 2002, 2003 herum gewesen sein. Und unser ältester Sohn hat das irgendwie mitbekommen. Ja, irgendwie gibt es da große Schwierigkeiten und wir machen uns Gedanken, was heißt denn das für alle, ja, für die ganzen Mitarbeiter und so weiter. Und dann hat er seine Sparbüchse ausgeschüttet. Ja? Es waren also in der Sparbüchse, ich glaube, 6,31 Euro. Also kurz nach der Einführung des Euro war das ja. Und dann hat er gesagt, wenn man mit Ryanair für 0 Euro oder 1 Euro, das waren anfangs so Angebote, die Ryanair gemacht hat, nach England kommt, Stansted, dann kommt mit 6,31 Euro ein Missionar von Deutschland nach Tansania. Ja, und dann hat er gesagt, komm, das rein in die Tüte, das schickt man nach Wiedenest. Und Walter Franz, damals Verwaltungsleiter, war schwer beeindruckt, hat es sofort in die offenen Türen gesetzt, wo ich dachte, wow, so ein kindlicher, toller Glaube, das Bissen, das Schärflein der Witwe sozusagen mal hinzugeben, zu sagen, okay, die anderen soll damit was anfangen. Und also wir haben da irgendwie selber auch von unseren Kindern gelernt, man kann auf diese Art und Weise Gott vertrauen. Ja, und sie sind uns dann selber irgendwie Vorbilder geworden.
Wir haben noch eine Speiche, die wir erwähnen wollen. Und die Speiche heißt, versöhnt mit der eigenen Identität leben. Ist gar nicht so einfach. Bist du gerne Mutter, bist du gerne Frau? Ich spreche natürlich jetzt auch die Frauen hier an. Ja. Und bist du versöhnt damit? Bist du versöhnt damit, als Mutter in der Kleinkindphase zu sagen, ich habe keine Nacht, in der ich mal ordentlich durchschlafen kann? Ich glaube, bei uns hat es über 10 Jahre gedauert, bis ich mal wieder eine Nacht durchschlafen konnte. Das ist eine lange Zeit. Ja, es zieht an den Kräften. Bin ich trotzdem versöhnt mit meinem Muttersein? Oder in der Teenie-Phase endlose Diskussionen, grün gefärbte Haare, Piercings an der Lippe, kurz vorm Ausreisen in ein anderes Land für einen Kurzzeiteinsatz, ja. All solche Sachen, nonverbale Botschaften, die wir abgeben, werden von den Kindern wahrgenommen. Und sie erleben an Körperhaltung oder Mimik, ob ich ausgeglichen und zufrieden bin mit dem, was ich gerade zu tun habe. Ja, ob ich versöhnt bin. Und wenn ich nur stöhne, ach, jetzt sind die Kinder wieder alle da und der Mann ist nicht da und muss ich wieder alles alleine machen hier und jeden Abend die Kinder alleine ins Bett, ach, es nervt einfach nur an, dann vermittle ich etwas. Ich vermittle den Kindern Unzufriedenheit. Muttersein ist nicht schön, nehmen die wahr. Die beziehen das auf sich. Wenn ich mich immer vergleiche, vermittle ich, egal was ich tue, ich werde es nicht schaffen, weil wir vergleichen uns in der Regel mit denen, die es besser können oder etwas besser machen. Wenn ich immer mit mir und meinem Aussehen und mit meinem Leben als Frau unzufrieden bin, dann vermittle ich, Frau sein ist doof. Aber genau das will ich ja eigentlich nicht. Ich will doch dafür sorgen, dass meine Kinder, wenn sie groß sind, auch an mir erlebt haben, Frau sein ist was Gutes, ist was Schönes. Die Mama war zufrieden. Das ist, muss ein schönes Leben sein als Frau und Mutter.
Es gibt ja, wie gesagt, noch weitere Speichen, die alle dazu führen, dass das Rad dann tatsächlich auch Stabilität hat. Vielleicht kann man sagen, dass so der Kranz, dieser Radkranz, wo dann der Reifen drauf schlägt, der Stahl, reif hier, so quasi das Leben der Kinder symbolisiert, vielleicht auch der Familie, ja, dass in wichtigen Phasen der Familie gerade die Mutter eine ganz wesentliche Stabilität gibt, aber natürlich der Vater auf seine Weise dann auch. Aber wir sprechen ja heute übers Vaterherz. Entschuldigung, übers Mutterherz. Mutterherz. Entschuldigung, Dankeschön. Ja.
Heute ist es Mutterherz.
Heute ist das Mutterherz dran. Das Bild hat natürlich seine Grenzen, ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich denke, dass sich das verändert. Also heute würde ich das vielleicht für unsere Familie so nicht zeichnen wollen oder einsetzen wollen, das Bild, weil sie eben eigene Persönlichkeiten sind, die ihrerseits schon wieder Familie haben. Aber es hat Nachwirkungen, ja, es hat Auswirkungen, dieses Mutterherz, auf vieles, vieles, was im Leben eine wichtige Rolle spielt. Antje, ich würde dich gerne fragen, was wünschst du denn den Müttern hier in dieser Gemeinde?
Gutes. Aber ich will es noch ein bisschen ausführen. Ich möchte den Müttern gerne einen Segen mitgeben. Und zwar den Müttern, die vielleicht manches besser gemacht haben, als wir es gemacht haben. Müttern, die gerade entmutigt sind. Müttern, die sich selbst hinterfragen, ob das mit den Kindern je richtig und gut war, weil gerade alles drunter und drüber geht. Ich würde das auch den Müttern sagen von Kindern, die ganz brav sind, liebenswerte Kinder haben, ebenso wie wir sie uns vielleicht alle erträumen würden. Ich würde den Müttern von Kindern das sagen wollen, wo die Kinder jede Grenze dreimal austesten und auch bewusst immer wieder die Grenzen überschreiten. Also ich möchte es dir als Mutter gerne sagen, so wie du jetzt gerade bist. Der Herr segne dich und deine Kinder. Er gebe dir Kraft, gerecht zu sein und die Liebe, um gnädig zu sein. Er gebe dir Geduld in schwierigen Zeiten und Freude an deinen Kindern. Der Herr schenke den Kindern Freiheit in dir und ein Lächeln für dich. Auch segne er deinen Partner, dass er dir Hilfe und Geduld für dich hat, dass er da ist und deine Lasten mitträgt und dafür sorgt, dass es dir gut ergeht. Er segne deine Zeit und deinen Einsatz für die Menschen, die du so sehr liebst. In Jesu Namen. Amen.